Was macht denn ihr da?
Design.
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 Machen.
Machen. Machen.
Gesellschaft.
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 Liebe ZuhörerInnen, bevor wir starten, ein kleiner Disclaimer. Meine wundervolle Co-Moderatorin Iljan Gerber ist heute leider von der Heiserkeit geschlagen, sodass sie, obwohl sie jetzt anwesend ist, heute nicht sprechen können wird. Ich werde ihr Sprachrohr sein. Es kann aber durchaus eventuell hier und da chaotisch werden, wenn sie dann Fragen einwirft. Wir nehmen heute via Zoom auf und dann muss ich immer wieder mal in den Sprachchat hineinschauen, ob sich da irgendwas ergeben hat. Ich bin jedenfalls selber gespannt, wie es heute wird. Ein bisschen, ja, schließt das schon an unser heutiges Thema an, nämlich Accessibility. Und wer wie ich sein täglich Brot mit Computerspielen verdient, zum Beispiel mit der Erforschung ihres Designs und ihrer Inhalte, der ist mit Sicherheit vielleicht auch schon mal über das Spiel The Last of Us 2 gestolpert. Dabei handelt es sich um ein Horror-Adventure aus dem Jahr 2020, das nicht nur sehr bekannt geworden ist, weil es unglaublich ergreifend und düster seine postapokalyptische Geschichte erzählt, sondern auch, weil es dafür bekannt geworden ist, ja, geradezu vorbildlich sein Game Design mit Blick auf Accessibility, also auf Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung vorangetrieben zu haben. Und das heißt, man hat das Spiel von Anfang an so designt, dass es in großem Umfang in Bezug auf Sehfähigkeiten, Hörfähigkeiten, auf Motor Skills, also Bewegungsfähigkeiten, anpassbar ist. Und ich muss sagen, im Game Design sind solche umfänglichen Accessibility-Optionen derzeit noch eher die Minderheit, aber schon lange beschäftigen sich Designerinnen und Designer mit diesen Fragen. Und Überraschung, wir haben heute zwei ExpertInnen vor Ort, zwei wundervolle Gäste, haben wir uns hier ans Mikro geladen, die uns hoffentlich Insights nicht nur über diese Prozesse, aber auch die damit verbundenen Probleme geben können. Das ist zum einen Mo Sheriff. Spricht man das so aus, Mo?
Yes, genau. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Er ist Accessibility Consultant bei der in Zürich ansässigen Stiftung Zugang für Alle. Er absolvierte eine Lehre als Informatiker in einer Softwarefirma, machte danach bei Zugang für Alle die Weiterbildung zum Accessibility-Spezialisten. Und aufgrund seiner eigenen Erblindung wird er tagtäglich mit dem Thema Accessibility konfrontiert. Erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen, Mo. Du bist Berater für Accessibility. Damit ist das Wirkungsfeld der Stiftung Zugang für Alle eigentlich schon recht gut beschrieben, oder?
Richtig, genau. Also wir geben Workshops, unterrichten Entwickler, wie sie Produkte accessible machen können und beraten Banken, Versicherungen und so weiter.
Ja, da kannst du uns nachher sicher noch mehr erzählen. Wir sind aber heute hier zu viert. Als weiteren Gast darf ich Beatrice Kaufmann begrüßen. Beatrice ist Grafikdesignerin, hat bis vor kurzem bei uns am Institute of Design Research als wissenschaftlich-künstlerische Mitarbeiterin gewirkt. Sie hat sich, ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig verstanden, dabei bereits intensiv mit Signaletik bei gesellschaftlich marginalisierten Gruppen auseinandergesetzt. Beatrice, ja, mittlerweile hast du ja das Institute for Design Research leider verlassen. Kannst du uns in drei Sätzen erklären, was du jetzt machst? Weil das ist ja meines Wissens durchaus auch verwandt mit unserem heutigen Thema.
Ja, genau. Hallo zusammen. Ich habe mich tatsächlich weniger mit Signaletik beschäftigt, als vielmehr mit zugänglicher Kommunikation, inklusiver Kommunikation auch über Sprachgrenzen oder kognitive Barrieren hinweg in meiner Forschung. Und ich bin auch immer noch ein klitzeklein wenig am Institute of Design Research tätig, mit einem Forschungsprojekt, das ich zusammen mit dem Institute of Patient-Centered Digital Health, der TI, an der Berner Fachhochschule mache, wo es darum geht, Design-Guidelines für digitale Gesundheitslösungen für ältere Personen zu entwickeln. Und ja, das Institute of Design Research verlassen habe ich wegen eines Startups, das wir gegründet haben. Das ist aus einem Forschungsprojekt heraus entstanden. Wir haben eine digitale Kommunikationshilfe entwickelt, die bei Sprachbarrieren im Gesundheitswesen unterstützen soll. Und zwar hauptsächlich bildbasiert, aber auch in Kombination mit Übersetzungen. Dieses möchten wir jetzt hoffentlich zum großen Erfolg bringen.
Also ich habe ja eben von The Last of Us 2 schon kurz gesprochen als einem Best-Practice-Beispiel. Wollen wir erstmal noch positiv bleiben? Und ihr sagt mir mal vielleicht, wo sich für euch in puncto Accessibility in den letzten Jahren am meisten sichtbar etwas ja, vorwärts entwickelt hat?
Ja, also ich merke es vor allem dort, dass die Medien jetzt ständig darüber sprechen, dass es immer mehr Kunden gibt, die halt auch sagen, wir wollen das gerne barrierefrei haben. Man merkt halt auch, dass das Thema mittlerweile doch einen Status hat, der mehr als nice to have ist.
Ja, ich denke auch, dass das Ankommen im gesellschaftlichen Diskurs ein wichtiger Schritt ist. Ich gucke auch oft nicht nur auf das digitale Tool selber, sondern auch, wie es eingebettet ist in Prozesse. Und da finde ich zum Beispiel auch gut, gerade jetzt diese Diskussion beispielsweise zur Abschaffung der Billettautomaten bei den SBB und nur noch auf die digitale Lösung setzen, dass es eben jetzt einen Protest gegeben hat, dass auch Leute sagen, hey, wenn wir kein Smartphone haben, können wir kein Billett mehr lösen. Und dass solche Diskussionen dann auch eben vertieft geführt werden, dass man guckt, wie kann man die gesamte Gesellschaft mitnehmen in neue Entwicklungen.
Würdest du sagen, das ist auch also wirklich generell mittlerweile der Fall oder ist das, ich sag mal, wir hatten ja vorhin noch das, den Begriff nice to have und eher dann doch bei den ja, staatlichen Institutionen oder bei den großen Firmen, die sich sozusagen auch leisten können?
Das kann ich nicht so gut beurteilen. Ich sehe häufig halt die guten Beispiele und da ich, wie soll ich sagen, eine wenig limitierte Userin bin, fällt es mir auch vielleicht nicht immer so auf. Aber Mo, du kannst das sicher besser beurteilen.
Klar, die staatlichen Behörden, die haben meist keine Wahl, aber ich finde auch, man merkt auch bei kleinen Privatfirmen, dass sie halt sagen, Accessibility ist ein spannendes Thema, das sollten wir jetzt wirklich quasi durchgehen.
Stellst du da bei euch an der Stiftung auch einen Zuwachs an interessierten, ja, Kunden fest?
Definitiv. Also es gibt auch sehr, sehr spezielle Kunden, die dann plötzlich kommen, die zum Beispiel im Gaming-Bereich sind. Also man merkt halt, dass das Thema jetzt gerade sehr, sehr in ist.
Ihr tragt ja beide an verschiedenen Stellen dazu bei, Gebrauchsobjekte letztlich zugänglicher zu machen. Wie genau kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also wie würde das jetzt bei euch im Alltag aussehen, wenn ihr jetzt an so ein Tool oder an irgendeine Software oder was auch immer rangeht?
Also ich denke, ein wichtiger Aspekt, nachdem wir oft oder eigentlich immer arbeiten, ist der Begriff des User-Centered Design oder des Human-Centered Design eigentlich noch größer gesprochen, dass wir eigentlich immer schauen, was sind die Bedürfnisse der Leute, die das schlussendlich nutzen, das Tool oder den Service oder was auch immer. Und wenn möglich, diese auch einbeziehen in die Entwicklung desselben, so dass wir wirklich auch wissen, dass diese Bedürfnisse abgeholt sind und vor allem dann auch in iterativen Testschlaufen diese wieder einbeziehen und schauen, dass wir das wirklich so machen können, dass es für alle von Nutzen ist.
Wir testen eigentlich immer mit den WCAG, das ist der Standard für digitale Barrierefreiheit. Und oft ist es halt so, dann kommt ein Kunde, dann kommt es darauf an, was für ein Projekt es ist. Oft ist es so, wir starten mit der Sensibilisierung, weil es ist jetzt nicht so, dass viele nicht möchten, sondern oft ist es halt einfach so, man weiß es nicht. Und darauf baut man dann weiter jetzt auf, indem man die Entwickler schult. Und wenn es dann soweit ist, zum Beispiel, dann testen wir die Seite eben mit den WCAG. Dann nehmen wir die Verstöße direkt auf und geben hierzu Lösungsvorschläge.
Kannst du kurz sagen, wofür WCAG steht?
Web Content Accessibility Guidelines.
Ah, okay, ja. Und das heißt, das ist ein internationaler Standard, der dann in diesem Kontext angewandt wird?
Richtig, genau. Das ist ein Standard vom WWW, genau, von World Wide Web Consortium.
Ich habe mich gerade gefragt, als du vorhin auch gemeint hast, dass staatliche Institutionen jetzt nicht unbedingt eine Wahl haben, solche Richtlinien auch umzusetzen. Kannst du da mehr sagen, also was es da an gesetzlichen oder rechtlichen, ja, Kontexten gibt, die Institutionen vielleicht auch dazu verpflichten?
Also in der Schweiz ist es so, dass eben staatliche Behörden wie der Bund und Gemeinden, wobei man hier jetzt sagen muss, Gemeinden müssen zwar, aber man sieht relativ häufig, dass das nicht unbedingt gemacht wird. Das ist jetzt in der Schweiz. Privatfirmen müssen in der Schweiz jetzt nicht. Genau. Und ab Juli 25 ist der Accessibility Act in der EU aktiv. Und dort ist es halt so, der verpflichtet auch Privatfirmen. Also es kommt darauf an, wie groß und so weiter. Aber grundsätzlich müssen dann auch Privatfirmen barrierefrei sein. Aktuell ist es so, die Schweiz muss noch nicht, aber das BEHIG wird aktuell bearbeitet. BEHIG ist das Behindertengleichstellungsgesetz und das wird vermutlich bis 27 bearbeitet und es wird vermutet, dass das auch in die Richtung von der EU geht dann.
Das führt mich ein bisschen auch zu der Frage, zum einen, was bedeutet überhaupt der Begriff Barrierefreiheit in diesem Kontext?
Barrierefrei ist die Möglichkeit, dass du selbstständig beispielsweise Tickets buchen kannst. Oft fragen mich dann Kunden, ja, aber sie könnten doch direkt bei uns anrufen, aber das ist dann nicht unbedingt barrierefrei.
Ja, wir arbeiten auch oft mit dem eben mit dem Prinzip des Universal Design oder Inclusive Design, das eigentlich die Accessibility oder die Barrierefreiheit wie einschließt. Also, und da verstehen wir darunter, dass eben die Tools so gestaltet sind, dass Menschen mit Beeinträchtigungen sie nutzen können, uneingeschränkt, so wie Mo das jetzt gesagt hat. Aber eigentlich wäre der Anspruch, dass auch Leute mit geringer Lesefähigkeit oder ältere Personen oder Menschen, eben fremdsprachige Menschen, diese Tools nutzen können. Also, dass sie so gestaltet sind, dass alle Menschen eigentlich damit umgehen können. Das wäre so der Anspruch von Universal Design.
Was denkt ihr, was sind hier so die größten Missverständnisse oder Fehlannahmen, die man auch bezüglich auch dieses Themas Accessibility gewöhnlich hat, gerade was solche Designprozesse angeht?
Oft höre ich zum Beispiel, wenn etwas schön ist, dann kann es nicht barrierefrei sein. Das ist so ein ja, Trugschluss, der oft irgendwo scheinbar herumschwirrt.
Das wollte ich auch sagen. Das ist wirklich, das schließt sich nicht aus. Also eine ästhetisch schön gestaltete Webseite kann sehr wohl barrierefrei sein. Das hat ja sehr viel mit dem Coding zu tun, was dahinter liegt, wie man die den Inhalt dann auch, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, wie man das klassifiziert, dass eben Überschriften als Überschriften erkennbar und lesbar sind dann.
Genau, dass die Semantik quasi da ist.
Genau.
Die Eliane schreibt gerade im Chat, ich kann das jetzt genauso vorlesen. Wir hätten auch, das hat sie vorher schon gesagt, von wegen Accessibility, wir hätten auch ein Text-to-Speech-Tool nutzen können. Boah, ja, da kann ich ein Lied von singen, schreibt sie. So viel Designliteratur ist nur als gestaltetes PDF verfügbar und das lässt sich nur mit großen Hürden als Text-to-Speech lesen. Jetzt ganz kurz, auch wenn ihr über Design von digitalen Inhalten sprecht, was sind so, also in euren jeweiligen Feldern auch die und oder auch im Alltag Herausforderungen über die von Zugänglichkeit?
Bei mir ist es oft so, dass eben vor allem die Semantik fehlt. Beispielsweise ganz grob gesagt, man ist in einem Online-Shop und dann kannst du die Zahlung jetzt nicht durchführen. Eigentlich das Wichtigste bei einem Online-Shop, und das funktioniert dann teilweise nicht.
Was heißt Semantik in dem Fall?
Zum Beispiel Semantik ist, wenn man das in Word übersetzen wollen würde, Semantik ist das, was man im Word Formatvorlagen sagt. Zum Beispiel in diesem Beispiel jetzt mit diesem Online-Shop kann es sein, dass du Zahlungsoptionen hast, zum Beispiel eben Visa-Card, Mastercard, Twint und so weiter. Und wenn du dann mit einem Screenreader beispielsweise drauf gehst, dann siehst du zwar die Optionen, die Radio-Buttons, aber du weißt nicht, ist das jetzt Twint? Ist das jetzt Mastercard? Oder ist es doch was Finance?
Ich wollte ein Beispiel nennen aus dem Gesundheitswesen. Ich beschäftige mich ja oft mit dem fremdsprachigen, also mit Hürden, die fremdsprachige PatientInnen haben im Gesundheitswesen. Und da ist es oft so, dass eben Informationen sehr hochschwellig zur Verfügung gestellt werden. Sei es, also, dass es nicht in verschiedenen Sprachen verfügbar ist, sei es, dass die Sprache eben sehr akademisch auch ist, viele Fremdwörter nutzt, lange Sätze nutzt, und das verhindert dann, dass diese Menschen die Informationen eigentlich, dass sie zugänglich ist für sie. Oder auch in beispielsweise Arzt-PatientInnen-Gesprächen, dass es nur über die Sprache funktioniert. Du kriegst keine schriftlichen Informationen, die du nachher vielleicht noch übersetzen kannst oder googeln kannst. Also du bist eigentlich wie, du gehst dann aus diesem Untersuchungszimmer raus, und wenn du nicht verstanden hast, was dir gesagt wurde, dann ist die Info einfach weg, was dann auch halt oft dazu führt, dass Leute dann beispielsweise Medikamente falsch einnehmen oder öfter wieder zurückgehen, kehren auf die Notaufnahme oder so, weil sie nicht verstanden haben, was sie, welche Behandlung sie machen müssen.
Ich höre so ein bisschen raus, also dass Übersetzung letztlich ein ganz großes Problem ist, weil auch jeweils überhaupt nicht klar ist, wer die, also welche Zielperson am Ende, am anderen Ende des Rechners in dem Fall sitzt oder am anderen Ende des Bildschirms. Wie geht man damit um, dass man ja eben, wie du sagst, teilweise komplexe Inhalte für unglaublich unterschiedliche Zielgruppen zugänglich machen können, sollte oder muss?
Also ich denke, wenn man die Komplexität der Informationen reduziert, dann hilft das allen Menschen. Also es gibt ja auch Studien, die besagen, dass Leute nur 20% von dem verstehen, was ihnen die ÄrztInnen mitteilen. Also wenn man das schon mal reduziert, das Komplexitätslevel, dann hilft das schon ganz vielen. Und wenn dann dahinter auch noch eben zum Beispiel eine sinnführende Semantik steckt, jetzt auf digitalen Kontexten, dann gibt es auch weniger Barrieren für beispielsweise sehbehinderte Menschen.
Um wen geht es denn bei Zugänglichkeit im üblichen Fall? Also Beatrice hast ja zum Beispiel auch von älteren Personen gesprochen, von Personen mit einem anderen sprachlichen Hintergrund. Bei Mo, bei euch wird es eher vermutlich eher um Leute mit körperlichen Behinderungen gehen, würde ich jetzt schätzen, oder liege ich da falsch?
Also grundsätzlich ist es so, dass die BCAG, die umfasst verschiedene Arten, also eben körperliche, Motor, also neurologische. Genau. Ich glaube, was man aber jetzt auch nicht vergessen darf, ist, dass Barrierefreiheit jetzt, die kommt eigentlich jedem zugute, weil zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kind hat und man hat einen Wagen, Kinderwagen, das ist jetzt zwar jetzt nicht die digitale Barrierefreiheit, aber das ist auch eine Barrierefreiheit, die merkt man halt dann, wenn man jetzt ein Kind hat und es gibt keine Rampe. Das sind halt dann solche Sachen. Ich glaube halt, dass Barrierefreiheit eigentlich, ob jetzt digital oder eben physisch, kommt eigentlich jedem zugute.
Genau, eine Rampe stört ja niemanden, aber sie hilft denen, die die Treppe nicht nehmen können.
Was sind denn so, also gerade aus, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, Mo, die größten Fehler oder die Sachen, die fast immer bei solchen, ja, bei euren Beratungen zum Beispiel auftreten?
Oft merken wir halt, dass Semantik komplett unterschätzt wird. Oder noch ein anderer Fehler, projekttechnisch jetzt, dass das Thema Barrierefreiheit halt erst am Schluss kommt. Dann wundert man sich, dass das teuer wird und halt solche Sachen.
Das heißt, eigentlich müsste man es machen wie bei Beatrice im Human-Centered Design hat, hieß das, glaube ich, dass man von vornherein versucht, das von Schritt 1 in die Prozesse mit einzuschließen.
Genau.
Und ich denke auch, was du gesagt hast, Mo, ist sicher eben, wenn man das erst im Nachhinein macht, ist das teuer, aber oft oder sehr teuer, aber oft kommt halt auch der Einwand, dass es ja, das ist teuer, wenn wir jetzt noch User mit einbeziehen und Workshops machen. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Wir machen das halt oft im Forschungskontext. Im Forschungskontext kannst du es einfach machen oder einfacher machen als vielleicht in einem wirtschaftlichen Umfeld. Aber eigentlich denke ich auch, unter dem Strich ist es günstiger, wenn man es von Anfang an einbezieht, als wenn man am Schluss dann Fehler korrigieren muss, die man
Genau.
hätte vermeiden können. Also ich vielleicht noch als Beispiel das Swiss Center for Design and Health in Biel, das ist ja aus der BFH entstanden. Die beschäftigen sich ja da vor allem mit Spitalplanungen. Und da ist es für sie auch enorm wichtig, dass man eigentlich schon ganz zu Beginn also die Benutzer oder die Benutzerinnen einbezieht in diese Prozesse, bevor man ein Spital baut und nicht nachher die Räume optimieren muss. Aber das sagen sie auch, es ist wirklich wie ein Umdenken auch in der Branche, dass man das von Beginn weg macht.
Können wir mal an so einem konkreten Beispiel zeigen, wie man dann an ein solches Projekt rangeht und wie dabei auch, also wirklich ganz konkret euer Arbeitsalltag aussieht?
Bei uns ist es jetzt so, da kommt ein Kunde und oft ist es so, dass wir mit ihm einen Workshop machen. Aufgrund des Workshops setzt dann der Kunde die Sachen um, dann gibt er uns das zum Testen und wir spielen die Resultate zurück. Dann ist es halt so ein Lob. Also das kann man jetzt nicht pauschal wirklich sagen, wie es denn weitergeht, je nachdem will der Kunde eben auch zertifizieren. Aber das ist mal so grob eine kleine Zusammenfassung.
Hast du da vielleicht konkrete Beispiele von euch?
Ein Beispiel ist, also ich kann jetzt nicht direkt über Kundenprojekte reden, aber Banken ist jetzt so eine Sache, die sind oft da oder Versicherungen, Krankenkassen zum Beispiel. Aber es kann auch eine ganz simple Seite sein, eine ganz statische Seite. Das gibt's auch, aber das ist viel, viel weniger. Oft sind es wirklich komplexe Seiten mit ganz vielen Widgets, komplexen Verkaufsprozessen zum Beispiel.
Das sind sehr wahrscheinlich denn auch solche Firmen, die auch sehr viel Kundenverkehr dann haben, oder?
Richtig, richtig, genau.
Bei dir selber ist es ja so, du hast ja gesagt, du benutzt einen Screenreader. Kannst du jetzt zum Beispiel an dem Beispiel mal beschreiben, wie das funktioniert überhaupt und wie das in deinem Alltag dann nutzbar ist?
Genau, also ein Screenreader ist eine Software, die den Screen des Computers vorliest. Und den Screenreader, den kann man jetzt mit Shortcuts steuern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Page ist und man drückt die Taste H, dann springt der Screenreader zum nächsten semantischen Heading. Und dann ist es halt oft so, zum Beispiel, wenn die Semantik fehlt, oft ist es so, der Sehende weiß, wo die Hauptnavigation startet, weil sie ist visuell so gemacht. Man weiß, okay, das ist das Hauptmenü. Mit einem Screenreader weiß man das allerdings nicht, es sei denn eben, man macht das semantisch auch so. Man könnte jetzt zum Beispiel eine versteckte Heading setzen, die dem Screener sagt, das ist die Hauptnavigation.
Sind diese grundlegenden, ja, Applikationen, die man jetzt im digitalen Raum zumindest hat, sind die eigentlich schon ganz gut auf solche Accessibility-Fragen eingestellt? Also vom Betriebssystem zu den, wie wir es jetzt hier haben mit Zoom oder ähnliche, ja, ich sag mal, Großanbieter, sind die schon ganz gut darauf eingestellt oder herrscht da auch noch ziemlicher Nachholbedarf?
Tatsächlich sind so Großfirmen wie Microsoft, Google grundsätzlich gut unterwegs. Fragt sich nur noch, wie lange. Aber grundsätzlich sind die eigentlich gut unterwegs.
Beatrice, wie sieht es bei dir aus? Wie geht ihr an so ein Projekt ran?
Eigentlich starten wir grundsätzlich mit User Research, also dass du wirklich auf die potenziellen Nutzenden zugehst, die befragst, was sind die Probleme, wie gehen sie diese an, was wünschen sie sich, ja, wo sind die Hindernisse, und dass man dann aufgrund der Ergebnisse mal schaut, mal eingrenzt, wie könnte eine Lösung ungefähr aussehen, und dass man dann ins Prototyping geht. Das kann man mit oder ohne Nutzende machen. Und dann mal erste Ideenansätze skizziert, verschiedene Varianten, und diese dann auch wieder durchtestet mit potenziellen Nutzenden. Und so dann mit der Zeit über so diverse Iterationsschlaufen zu einem Ergebnis kommt.
Sprechen wir hier auch von Webseiten oder wovon sprechen wir hier?
Auch, ja. Also so sind wir beispielsweise bei der App Talking Pictures eben, wo wir das Startup gegründet haben, vorgegangen. Dann haben wir zuerst eine große Umfrage gemacht also wir haben uns zuerst auf den Use Case Kindernotfall festgelegt. Da haben wir bei großen Kindernotfallstationen gefragt, was das Thema Sprachbarrieren in ihrem Alltag für Auswirkungen hat, wie groß das Problem überhaupt ist. Und dann aufgrund dessen haben wir dann spezifisch mit Pflegefachfrauen, die dort arbeiten, dann noch vertiefte Interviews geführt, und diese haben dann auch teilgenommen an diesen User-Testings, wo wir die ersten Prototypen ausgetestet haben.
Also wir sprechen ja jetzt vor allem von Webseiten und Apps, aber das Thema dürfte ja vermutlich viel, viel größer sein, oder?
Das ist ja wie auf alle designten Objekte, Umgebungen, Services anwendbar.
Was sind denn da so ethische Probleme, die in diesem Bereich auftreten können? Weil unser großes Überthema für diese Staffel Design macht Gesellschaft ist ja Ethik und Design, deswegen würde ich gerne mal in dem Bereich nachhaken.
Ein Ding ist sicher die Kosten, dass dann Unternehmen finden, hey, lohnt sich das überhaupt für die drei Leute, die das nicht sehen können, das aufzubereiten? Das ist jetzt ein bisschen lapidar gesagt, aber ja, dass man das irgendwie abwägt. Dann finde ich auch, ja, von der Entwicklerseite her oder Designseite her, ist es immer auch, ja, wie kann ich mich einfühlen, wie kann ich wirklich die Probleme verstehen? Ich bin auch in der Schweiz sozialisiert, eine Akademikerin, weißer Hautfarbe. Was macht das auf mein Design aus? Also diese eigenen Überlegungen darin. Wie kann ich Leute eben einbeziehen, und zwar richtig einbeziehen, nicht einfach nur so Pseudo-Beteiligung machen? Das ist immer ein großes Thema bei uns. Wie können wir jetzt zum Beispiel, also wir haben mal ein Projekt gemacht mit kognitiv beeinträchtigten Jugendlichen zum Thema Ernährung, wo wir wirklich auch in so Behinderteninstitutionen gegangen sind, mit ihnen Workshops gemacht. Und dann ist immer so die Frage, ja, wie fest ist das jetzt wirklich Partizipation, und was können sie beitragen, und wie können wir das wirklich aufnehmen und dann quasi für sie, ihnen gerecht werden in der Umsetzung von Designs dann.
Kannst du noch ein bisschen mehr über euren Universal Design, User-Centered Design Zugang sprechen und inwiefern der in diesem Bereich Zugänglichkeit eine besondere Rolle spielt und auch besonders was Designforschung in diesem Kontext tun kann?
Also ich finde es sehr wichtig, dass das Design, also ich finde es, oder sollen wir sagen, das Design sollte eigentlich die keine Nutzenden stigmatisieren. Also wenn ich jetzt extra eine Version für ältere Menschen mache und die ist dann halt wie so gelabelt mit, das ist für Ältere, dann fühlen sich diese Personen dann auch stigmatisiert. Und es gibt auch Forschung dazu, dass dann eben ältere Personen diese Lösungen, sagen wir jetzt mal, so ein Emergency-Telefon für Senioren, ihnen gar nicht benutzen, weil es eben quasi sie als alt abstempelt. Also das so ein bisschen, was es sicher vermeiden sollte, das Design. Also wenn ich von Universal Design spreche, würde ich etwas wollen, das einfach für alle funktioniert und nicht und halt große Schrift braucht oder viel Kontrast, aber das merkt man dann eigentlich gar nicht
Ja.
als sogenannt normaler User.
Also dieser Fingerzeig auf einzelne Zielgruppen ist eher schädlich als gewinnbringend sozusagen.
Aus meiner Sicht ja.
Das ist ein cooles Beispiel gewesen, Beatrice, das mit dem Switcher, das sieht man oft tatsächlich, oder? Dass du quasi, du hast eine Version, die ist für jeden gemacht und dann gibt es eine spezielle Version, die ist für Leute gemacht, die zum Beispiel schlecht sehen.
Das heißt, man sollte eigentlich von vornherein für alle designen. Kann man das überhaupt? Mo, wie siehst du das?
Das geht definitiv. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es geht.
Also ich denke auch, das muss nicht so sein, dass das eine Design für alle funktioniert, aber dass das Design vielleicht auch so angelegt ist, dass ich es für mich adaptieren kann, also dass ich eben die Schriftgröße selber größer einstellen kann und dass ich das auch finde und ich weiß, dass es das gibt, also dass es nicht irgendwo versteckt ist, denke ich, sehr wichtig.
Ja, das finde ich zum Beispiel bei diesem Spiel, das ich eingangs erwähnt habe, auch wirklich hervorhebenswert, dass es von vornherein eben so ausgelegt ist, dass es, dass man von vornherein weiß, es gibt diese Optionen und die sind auch eben so zugänglich, dass es jeder für sich einstellen kann und auf so viele Individualisierungsmöglichkeiten einem anbietet, ohne eben in eine bestimmte Richtung von vornherein zu zielen, dass da zumindest ein großer Teil möglicher SpielerInnen auch mit abgeholt wird.
Genau, oder ein Beispiel wäre auch, ich habe mit dem Careum Verlag gesprochen, die vertreiben Bücher zur Ausbildung von Pflegefachpersonen. Und da ist es oft so, dass viele Leute diesen Beruf erlernen, die halt erst seit kurzem in der Schweiz sind, dass Deutsch noch ein Problem ist. Und dass die bieten jetzt für viele dieser Lernbücher oder Lehrbücher dann wie eine Version in einfacher Sprache an oder dass komplexe Grafiken dann einfach erklärt sind und dass du dir dann eigentlich, wenn du das brauchst, kannst du diese einfache Sprache noch lesen und ansonsten, wenn du es nicht brauchst, kannst du einfach das normale Buch lesen.
Aber widerspricht das nicht gerade dem, was du gesagt hast, Beatrice, dass das etwas Separates macht, etwas, was stigmatisiert?
Nein, weil es ist wie ein integraler Teil dieses Lehrbuchs. Du kannst das in Anspruch nehmen oder nicht. Und schlussendlich ist es so, dass die Lehrabschlussprüfung, da musst du quasi den Inhalt des komplexen Buches können, aber diese Schlaufe über die einfache Sprache hilft dir dann, den komplexen Inhalt zu verstehen, wiedergeben zu können.
Also ich glaube, dieses Optionale ist eh generell ein sehr wichtiger Punkt. Also dass man einfach ganz im Sinne von Autonomie, also sich über sich selber und seine eigene Entscheidung verfügen, einfach selber entscheiden kann, was man macht oder was man nicht macht. Jetzt wäre eine ganz wichtige Frage, die mir auch in den Sinn kommt, also wenn ich euch gefragt habe, wie geht man daran? Das ist ja nur sehr schwierig, komplexe Inhalte einfacher zu machen oder zugänglicher zu machen. Welche Prioritäten setzt man da?
Grundsätzlich ist es halt so, gell, es gibt natürlich gewisse Fälle, die sind für ein Projekt, für eine Seite wichtiger als jetzt ganz, ganz andere. Zum Beispiel, man ist in einem Flow drin und du möchtest natürlich jetzt den Kauf durchführen. Und der Erfolg des Kaufs ist natürlich wichtiger als zum Beispiel, dass es keine Liste ist, semantisch gesehen. Und dann schaut man halt zuerst darauf. Und dann auf das zweite.
Ich denke auch, man muss sicher priorisieren, was so wirklich die wichtigen Elemente sind, die zugänglich sein müssen für alle und was nice to have ist. Und dann startet man mit den wichtigen Dingen.
Priorisiert man hier auch zwischen verschiedenen Zielgruppen?
Nein.
Nein.
Die Frage, die stellt sich ja, weil man ja sicher auch weiß, ich sag mal, es gibt eher Leute, die weiß ich nicht, punkto Lesbarkeit, ja, auf diese Dinge zugreifen, als im puncto, dass sie, weiß ich nicht, eingeschränkt sind in ihren Hörfähigkeiten und so weiter. Deswegen einfach nur die Frage.
Ja, ich denke, auch hier ist vielleicht das Multi-Optionale eine Antwort, also dass es mir eben mehrere Möglichkeiten anbietet. Und ja, das ist sicher auch hier vielleicht in der Wirtschaft, im Alltag dann eine Frage der Finanzierung oder der Ressourcen, die man hat, wie viele Optionen man wie tief anbieten kann und will.
Was ich mich auch schon zwischendurch mal gefragt habe, ist, also mir kommt es ein bisschen so vor, als hätte es auch vielleicht auch mit der Erfindung des Smartphones oder überhaupt dieser digitalen Revolution, die wir in den letzten 20, 30 Jahren durchgemacht haben, auch hier ja so etwas wie einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Also, was ich denke, ist, dass es vorher. Aber da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Ihr müsst mich berichtigen, wenn ich falsch liege. Wenn man vorher irgendeine Behinderung hatte, war es sehr viel mehr von den eigenen Ressourcen, finanziell, technisch, sozial abhängig, ja, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben, als es vielleicht heute ist, wenn man schon auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder auf dem Tablet, was auch immer, deutlich mehr niederschwellige Angebote hat, hier eben sich an Gesellschaft, an Kommunikation und so weiter beteiligen zu können. Ist das ein Eindruck, der täuscht oder bin ich da mit meinem Nichtwissen auf einer richtigen Spur?
Also das ist sicherlich so, weil ich habe von Leuten bereits gehört, die irgendwie Anfang der 80er studiert haben, die blind waren und die haben dann teilweise, die mussten dann ihre Sachen auf dem Tonband aufnehmen lassen. Und wenn ich mir das so heute vorstelle, also ich studiere jetzt auch nebenbei und wenn ich mir das so vorstellen würde, ich glaube, also ich glaube, das wäre too much. Aber das zeigt halt auch, wenn man kann, dann kann man. Also wenn man jetzt muss, dann hat man keine Wahl und man muss sich eben selbst irgendwie behilflich sein.
Ja, du hast vorhin auch noch das Smartphone erwähnt. Ich denke, das war gerade auch, denke am Anfang eine große Hürde, aber vielleicht siehst du das anders, Mo, weil mit diesen Touchscreens, und es hat keine Knöpfe mehr oder nur noch einen, da musste wie die Navigation anders funktionieren als vorher, wenn man einfach eine Tastatur hat, wo bestimmte Buttons für eine bestimmte Funktion stehen. Das ist auch eine große technische Herausforderung war es gewesen, dass das eben dann kompatibel ist, dass eben das Smartphone durch Leute, die nicht sehen, bedient werden kann.
Das ist sicherlich ein Punkt, was allerdings eben auch ein Vorteil war bei den Smartphones. Es war halt so, dass der Screenreader und dass die Vergrößerung bereits automatisch drauf waren. Früher war es so, man musste sich eine externe Software jetzt kaufen für das Nokia zum Beispiel. Und das ging dann auch ins Geld. Und heute kann man sich ein Samsung, ein iPhone kaufen. Und dort hast du den Screenreader und die Vergrößerungssoftware quasi dabei immer. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Wie kann ich mir das generell vorstellen? Also wie gesagt, ich bin total unbeleckt in dem Thema. Funktioniert das dann vor allem über Sprachsteuerung?
Na genau, also der Screenreader, also wenn der dann wirklich aktiv ist auf dem Smartphone, den kann man dann mit Gesten steuern. Es ist halt so, wenn er aktiv ist, dann sind die Gesten nicht gleich wie für Sehende natürlich. Aber dann kann man zum Beispiel mit einem Finger nach rechts oder links wischen, dann liest dir der Screenreader das Element vor, zum Beispiel Nachrichten. Und wenn du es jetzt aktivieren willst, klickst du dann mit einem Zweiklick drauf. Ein Finger, Zweiklick und dann ist es aktiv. Und es gibt dort einige Gesten, die dir quasi die Möglichkeit geben, relativ zügig durch den Screen zu springen.
Also ich war letzthin bei einem Workshop, wo es eben so darum ging, das mal auszuprobieren für sehende Personen mit diesem Screen-Reader-Navigation einfach zum Sensibilisieren. Und ja, das war wirklich interessant, weil ich glaube auch, es ist ein Umgewöhnen dieser Gesten und ich war erstaunt, wie wahnsinnig schnell man sich das vorlesen lassen kann und eben Leute, die sich das gewöhnt sind, das dann auch tatsächlich verstehen. Für mich war es eine totale Überforderung. Und wir hatten dann so Aufgaben, wo man irgendwie musste, etwas rausfinden musste auf einer Webseite. Und ja, das ist interessant als Erfahrung, eben als sehende Person, das mal anders zu machen. Wir hatten dann auch so Brillen an, dass wir nicht auf den Bildschirm gucken. Und ich glaube, so, solche Dinge werden schon interessant, dass das eben solche Workshops angeboten werden, dass Leute das da mal teilnehmen können und das ausprobieren, einfach damit man mal weiß, wie das ist.
Was würdet ihr euch denn wünschen, dass DesignerInnen über Zugänglichkeit wissen? Also vielleicht auch, wo liegen da noch die größten blinden Flecken, was das Wissen auch über diese Bereiche angeht?
Oft höre ich, ja, es ist ja eben, es ist eine kleine Subgruppe, aber das stimmt nicht. Die Statistik zeigt, es sind über 20%, also knapp 20%. Und klar, viele sind jetzt älter, aber auch, also das hört man relativ oft, dass man sagt, ja, die Subgruppe ist einfach klein, aber das stimmt nicht.
Ich denke, das ist auch ein Problem, dass das in der Designausbildung kaum thematisiert wird. Also jetzt so in einem Bachelorstudiengang kommt das eigentlich kaum vor. Und ich denke, da wäre sicher auch, das wäre wichtig, dass man das eigentlich schon in der Ausbildung mal gehört hat und thematisiert hat, Projekte gemacht hat, das ausprobiert hat, damit das einem auch bewusst ist, dann später in der gestalterischen Praxis.
Ich glaube, das ist auch generell ein Problem eben der Teilhabe, dass Menschen mit Behinderungen sich also lange Zeit technisch nicht so gut einbringen konnten in gesellschaftliche Diskurse. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile auch von den, ich sag mal, NGO-Strukturen, institutionellen Strukturen und so weiter ist, dass es da auch lange Zeit eher eine schwache Lobby gab und wo du sagst, 20% der Gesellschaft sind im Prinzip von diesem Thema betroffen und das ist ja schon ein wahnsinniger Anteil. Und wenn man mal, wir leben leider in einer kapitalistischen Gesellschaft, aber wenn man das mal umschlägt, da liegt ja auch ganz, ganz viel Geld begraben. Und eigentlich sollte allein schon aus dieser Sicht das Interesse ja auch riesengroß sein daran, oder?
Es ist ja schon so, also ich sage halt immer, also viele Blinde würden gerne das Geld ausgeben, aber wenn der Online-Shop jetzt nicht barrierefrei ist, dann wechseln sie den Online-Shop. Und oft ist es auch so in diesen Gruppen, ist es halt auch oft so, man sagt dann, vermeide diesen Shop, der ist nicht barrierefrei. Das führt natürlich zu einem schlechten Bild.
Ja, ich denke auch, eben viele dieser Gruppen hatten oder haben eine schlechte Lobby. Ich denke jetzt, für gewisse Gruppen gilt das sicher nicht. Aber ich glaube, das liegt dann auch zum Beispiel in der Verantwortung von Hochschulen, von Forschung, dass eben zum Beispiel spezifisch Gelder gesprochen werden für Forschung in diesem Bereich, der eben zum Beispiel weniger gut erschlossen ist und weniger Lobby hat, dass man eben diese Themen dann auch in den gesellschaftlichen Diskurs bringt, dass man Lösungen entwickelt, die dann vielleicht auch aufgenommen werden können von der Wirtschaft.
Wie funktioniert denn da der Austausch in der Community und von der Community auch zum, in Anführungszeichen, Rest der Gesellschaft?
Oft gibt es ja die Verbände, oder? Die geben dann solche Sachen weiter. Ich muss halt sagen, Verbände ist halt immer so eine Sache, weil die schauen halt oft nur auf deren Gruppe, was ja logisch ist, aber das kann dann dazu führen, manchmal, dass Sachen zwar gut gemacht werden, aber dann für eine zweite Gruppe eher schlecht. Und deswegen bin ich da immer ein wenig kritisch gegenüber Verbänden.
Könnte man auch ein bisschen mehr Universal Design sozusagen gebrauchen.
Genau.
Wollt ihr vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss sagen, wie ihr überhaupt bei diesem Thema gelandet seid?
Ja, können wir machen. Also nach der Lehre als Informatik habe ich mir überlegt, was könnte ich tun? Und weil ich schon Vorwissen hatte bezüglich des Themas und weil ich selbst betroffen bin, war ich der Ansicht, dass ich doch etwas dazu beitragen könnte. Und so bin ich dann ins Thema gerutscht.
Ja, ich bin eigentlich über ein Projekt noch im Studium. Ich habe an der ZHDK visuelle Kommunikation studiert und da hatten wir ein Projekt, was darum ging, mit der WHO zusammen, so wie ein hieß Birth Assistance Kit zu machen, so wie ein Set, was ganz einfach, so Handschuhe und eine Spritze und eben gewisse Informationen, wie bei einer Geburt ein Säugling gepflegt werden muss, die Mutter gepflegt werden muss, die dann von der WHO in unzugänglichen Gebieten mit unzureichender Gesundheitsversorgung verteilt werden sollten, um eine Geburt sicher zu machen. Und wir hatten da als Studierende die Aufgabe, mal diese visuellen Instruktionen zu überdenken. Und das war so wie der Anfang, weil ich war immer schon sehr bildaffin. Ich liebe Piktogramme, ich liebe Flugzeug-Safety-Karten und so weiter. Und dann einfach so dieser gedankliche Switch, hey, das kann man ja auch nutzen, um eben Personen zu unterstützen, die vielleicht nicht lesen können. Genau, und so von da bin ich dann irgendwie in die Forschung reingerutscht und das hat mich nicht losgelassen bis jetzt.
So, letzte Frage, was von der Vergangenheit sozusagen in die Zukunft, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft? Also, und wo seht ihr euch in diesen Wünschen für die Zukunft?
Also ich persönlich würde es cool finden, wenn es auch immer mehr Smart Home Produkte gibt, die barrierefrei sind. Man ist da auf einem guten Weg, aber ich wünsche mir, dass es zum Standard wird. Genau, und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und das wird, also ich hoffe, in den nächsten 12 bis 15 Jahren wird das Standard sein und ich hoffe auch, dass das dann auch mit den alleinfahrenden Autos auch ein Thema dann wird nach 10, 15 Jahren.
Ja, das mit dem Standard finde ich super Anspruch, den man haben sollte. Ich finde wirklich eben solche inklusiven Tools, Services, Designs, die sollten zum Standard werden, weil das auch ein gewisses Maß an Chancengleichheit dann gibt. Also mir wäre es ein Anspruch, dass wir als solidarische Gesellschaft eben alle mitnehmen und nicht nur einige.
Ich finde, das sind ausgezeichnete le letzte Worte in dieser Folge von euch. Ich finde es ehrlich gesagt auch mal schön, dass man auch mal ein Thema hat, bei dem ich zumindest den Eindruck habe, dass es generell eine sehr positive Bewegung gibt. Das ist ja bei unseren Themen, gerade Ethik im Design, nicht immer der Fall. Umso mehr habe ich mich auch gefreut, dass ihr von euren Erfahrungen hier erzählt habt, dass ihr ja auch von euren Eindrücken erzählt habt. Und vielen Dank nochmal an euch beide, Mo, Beatrice, dass ihr euch die Zeit genommen habt, von eurer Arbeit zu erzählen.
Sehr gerne.
Danke.
Ich hoffe, es bleibt bei den positiven Bewegungen, wenn ich mir jetzt die Wahlen in den USA anschaue.
Dachte ich mir auch vorher, ne?
Vielen Dank auch an Iliane, die als stumme Zeugin hier bei uns zugegen war und die mich immer wieder mit Fragen gefüttert hat zwischendurch. Es war schön, dass du auch wenn man es nachher nicht hören wird, einfach dabei warst. Ohne dich wäre es nur halb so schön.
Du könntest ja ihre Schreibe einbauen, weißt du? Das klack, 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 klack.
Stimmt, aber sie hatte die ganze Zeit das Mikrofon ausgeschaltet und deswegen habe ich sie jetzt nicht auf Band.
Da kannst du ja den Sound einbauen.
Beifügen, genau.
Genau. Ich suche einfach so ein paar lizenzfreie Samples. Ihr, liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns, dass auch ihr hoffentlich Spaß an dieser Folge hatte. Wir werden weiter in jetzt gar nicht mehr so vielen Folgen dieses Thema der Ethik des Designs, der Designethik verfolgen. Erzählt uns doch mal, welche Fragen euch beschäftigen. Erzählt uns, was ihr auch in diesem Bereich Accessibility für Erfahrungen gemacht habt. Wir freuen uns über alle Kommentare. Wie immer erreicht ihr uns via Podigy, LinkedIn und so weiter und so fort, wo eben diese ganzen Kontakte mittlerweile sich im Netz finden lassen. Und weitere Hinweise findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, für euer Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr uns geneigt bleibt und hören und ja, eigentlich nur hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Was redet, bekommen Sie?